Wir haben schon viel von Covid heute gehört und ich freue mich nun, Herrn Privatdozenten Bosch aus München hier begrüßen zu dürfen. Covid-19 mit heiler Haut davongekommen. Bis jetzt sind wir nicht mit heiler Haut davongekommen, sondern wir sitzen ganz tief im Tintenfass. Aber vielleicht kriegen wir jetzt einen Tipp.
Ja, vielen Dank. Mir ist sehr bewusst, dass ich das Letzte bin, was zwischen Ihnen und dem Mittagsbuffet steht. Darum hoffe ich, also, dass ich hier einiges Interessantes und vielleicht auch Kurzweiliges Ihnen zeigen darf. Ich habe keine Konflikte, aber viele Interessen. Und wenn Sie über Lust und Seuche sprechen, dann ist natürlich das Internet gespickt mit durchaus unterhaltsamen Materialien. Also ich kann Ihnen das nur empfehlen, da mal so ein bisschen durchzubrowsen. Sie kriegen da also alle möglichen Vorschläge, die natürlich nicht ernst gemeint sind, bis hin zu Videoanleitungen, wie dann gewisse Dinge zu vollziehen sind, damit auch sicher bleiben. Das natürlich nur als Spaß gemeint. Wir alle wissen, wie groß der Einfluss der Pandemie mit Covid-19 auf uns ist, wie sehr auch die Haut hier einen ganz wesentlichen Faktor mitträgt, nämlich vor allem auch im zwischenmenschlichen, in den zwischenmenschlichen Kontakten. Die Haut ist ein wesentliches Sinnesorgan und diese herzzerreißenden Bilder, die sind uns allen bekannt. Und deshalb möchte ich gleich auf die zwei zentralen Fragen gehen, die jetzt nicht um die Psychologie des Hautkontakts gehen, sondern natürlich um die zwei Fragen, die wir uns bei dem Zusammenhang zwischen Covid-19 und Hautveränderungen immer wieder stellen. Nämlich zum einen, kann man die Haut verwenden, um die Diagnose zu unterstützen? Kann man unter Umständen einen Hautbefund dazu nützen, eine Covid-19-Infektion zu suspizieren? Das ist das eine. Und das andere ist, was wir uns immer wünschen, ist, können wir mit Hilfe der Haut vielleicht Dinge sehen, wahrnehmen, die uns helfen, eine prognostische Abschätzung zu machen? Handelt es sich bei einem Patienten eher um eine Erkrankung, die wahrscheinlich ähnlich wie ein grippaler Infekt verlaufen wird, oder handelt es sich tatsächlich um eine Erkrankung, die zu einer intensivmedizinischen Betreuung führen muss? Und ich glaube, diese zwei ganz wesentlichen Pfeiler begleiten uns, wenn wir über Haut und Covid-19 sprechen. Und da kommt immer, und wir haben es jetzt gerade im letzten Vortrag am Schluss noch gehört, es geht immer auch bis zu einem gewissen Grad um die Kausalität versus der Assoziation der Koinzidenz von bestimmten Findings, die wir an der Haut sehen können. Und das sollten wir immer sehr kritisch auch betrachten. Ich habe eine kleine Tochter, die freut sich jetzt momentan gerade sehr immer über Suchbilder. Darum habe ich Ihnen auch eins mitgebracht. Sie können ja in sich gehen ein bisschen, so ein paar dermatologische Bilder. Wir haben ja viele Dermatologen hier in unseren Reihen, das ist erfreulich. Ich gebe Ihnen hier ein paar Bilder und Sie sagen einfach oder denken sich, wann es sich hier um eine neue Covid-19-Infektion handelt. Ja, sind alles sehr, sehr klassische, durchaus eindrückliche Hautbefunde, die jedem Dermatologen bekannt sind. Ja, so ein bisschen Tagetuit hier, ein bisschen urtikariell dort. Und Sie haben es natürlich ganz richtig erkannt, das sind alles Covid-19-Fälle. Ja, das ist die Message hier dahinter. Und Sie sehen diese unfassbare Heterogenität dieses Befundes. Sie können hier von wirklich banalen Veränderungen, unspezifischen Veränderungen bis hin zu vielleicht ein bisschen spezifischeren Veränderungen an der Haut finden. Und man würde meinen, jetzt nach fast 2 Jahren Pandemie ist unsere Datenlage, und da kommen wir wieder auf den vorherigen Problemsatz zurück, wie gut ist denn die Datenlage, um etwas wirklich auch beurteilen zu können, wie gut ist denn die Datenlage auch, wenn wir versuchen, Covid-19 und Hautmanifestationen zu beurteilen? Und hier gibt es eine ganz rezente Publikation, die wahrscheinlich eine der größten Sammlungen von Hauterscheinungen bei Covid-19-Patienten darstellt. Das ist eine Registerarbeit, diese Einzelregister, die hier beitragen, sind hier alle aufgezeigt. Und was Sie sehen, ist auf einen Blick ersichtlich mit 250 Millionen Covid-Fällen, wie ich das letzte Mal nachgeschaut habe, plus minus, und 8000 beschriebenen Hautfällen, handelt es sich bei der Covid-19 und Hautinfektion natürlich nicht um das Haupthautproblem, ja, sondern das ist offensichtlich etwas, was wir zwar sehen, beobachten und versuchen auch zu verstehen, aber am Ende des Tages wahrscheinlich eben nicht die wesentliche Veränderung. Was wurde bisher beschrieben? Und das ist ein Phänomen, das Sie sicher alle schon mal gesehen und gehört haben. Perneoartige, Chilblainartige Veränderungen an den Akren, vor allem an den Zehen. Das sind so polsterartige, lividrötliche Erytheme. Manchmal kann das auch ein bisschen einbluten. Das sind Veränderungen, die gut beschrieben sind, wo wir multizentrische Daten haben, wo vor allem junge Erwachsene betroffen sind. Die Häufigkeit dieser Veränderungen ist sehr unterschiedlich angegeben. Darauf komme ich gleich noch zu sprechen. In manchen Fällen kann es tatsächlich auch die einzige Manifestation der Covid-19-Infektion sein, wenn man zum Beispiel hier der Literatur glaubt. Das Ganze ist im Regelfall selbstlimitierend, Sie müssen das nicht behandeln und mittlerweile hat das ganze Phänomen auch schon den Namen bekommen, Covid-Toes. Ob dieser Name tatsächlich auch hier gerechtfertigt ist, das muss man, glaube ich, sehr kritisch hinterfragen und ich zeige Ihnen gleich, warum das so ist. Aber warum, wenn wir jetzt hinter diese Erscheinung blicken, dann sind es durchaus Veränderungen, die bei einer Erkrankung, die eigentlich eine respiratorische Erkrankung ist und die verschiedene Organsysteme betreffen kann, kristallisiert sich immer mehr heraus, dass in dieser Pathogenese der Erkrankung offensichtlich auch prokoagulatorische Phänomene eine Rolle spielen, Gefäßveränderungen eine Rolle spielen können, die dazu führen, dass es zu vielleicht Perfusionsveränderungen, der Perfusionsstörungen kommen kann. Das sind Veränderungen im Sinne auch einer Vaskulitis, die wir zum Teil bei Covid-19-Patienten sehen können. Aber der kritische Blick, der muss uns erhalten bleiben. Und wenn Sie auf diese Studien ein bisschen achten, was hier so publiziert wird, dann, und man liest ein bisschen genauer nach, dann sieht man, dass in dieser französischen Studie die Diagnose über WhatsApp gemacht wurde. Jeder, der das schon mal versucht hat, ja, aus dem Bekannten- und Verwandtenkreis, weiß, wie schwer das sein kann, hier eine hieb- und stichfeste Diagnose zu machen. Also so einfach ist es nicht. Ich würde da schon sehr vorsichtig sein, wenn da mit 50% berneartigen Läsionen jongliert wird. Eine weitere Studie zeigt hier, dass ein Großteil dieser Patienten offensichtlich Covid-19 nicht positiv getestet worden ist. Das gilt übrigens auch für all diese Registerdaten. Bis zu 50% aller Patienten, bei 50% konnte die Infektion nicht hieb- und stichfest nachgewiesen werden. Weder mit einem Antigen, weder mit einem PCR noch mit einem Antikörpertest. Und da tue ich mir manchmal schon ein bisschen schwer, dann auch diese Patienten, auch wenn das Argument immer besteht, dass man sagt, ja, die respiratorischen Symptome und die Wahrscheinlichkeit ist hoch und so weiter, diese Patienten dann tatsächlich auch dieser Gruppe der Covid-19-Patienten zuzuordnen. Eine weitere spanische Studie, vielleicht ein bisschen solider gestaltet, zeigt so in knapp 20% dieser Patienten Perniones. Also nicht immer scheint das, was wir auch so jetzt auf den ersten Blick sehen, vielleicht auch das zu sein, wofür wir es halten. Und wir müssen hier vorsichtig sein. Hier gab es Ende letzten Jahres eine sehr schöne Publikation, die das versucht hat, epidemiologisch in einem großen Gesundheitssystem, nämlich Kaiser Permanente in Nordkalifornien, zu untersuchen. Und hier haben sie innerhalb von 9 Monaten bestätigen können, dass es ja sehr wohl einen Anstieg dieser Perniones gegeben hat. Das ist wohl wahr, das konnte bestätigt werden, jedoch die Korrelation mit den eigentlichen Covid-19-Infektionen doch relativ schwach war. Ja, das heißt, ja, das gibt's. Die Autoren haben ja auch die Hypothese in den Raum gestellt, dass unter Umständen veränderte Freizeitgewohnheiten dafür verantwortlich sein könnten, dass wir hier vermehrt Perniones sehen. Also ganz spannend. Ich denke, es ist schon ein bisschen was dran, dass es hier einen Zusammenhang gibt, dass dieser Zusammenhang auch pathomechanistisch erklärt werden kann. Aber wahrscheinlich ist es doch ein bisschen weniger als das, wofür wir es heute nehmen. Was wurde noch beschrieben? Livedo-artige Zeichnungen, also diese netzartigen Verfärbungen an der Haut, die wir als Livedo racemosa reticula oder reticularis kennen, manchmal mit kleinen Einblutungen. Das sind Veränderungen, die sind relativ selten, eher bei älteren Patienten zu sehen. Und was hier interessant ist, ist, dass sie vor allem bei jenen Patienten auftreten, die offensichtlich eine schlechtere Prognose haben. Hier ist die Mortalität mit 10%, jetzt verglichen mit anderen Covid-19-Patienten, doch deutlich höher. Das heißt, ja, bis zu einem gewissen Grad können wir die Hautphänomene tatsächlich verwenden, um ein bisschen ein prognostisches Statement abgeben zu können. Und hier gehören genau diese Gefäßzeichnungen oder diese Veränderungen durchaus dazu. Urtikaria, ein wahnsinnig häufiges Phänomen, völlig unspezifisch, hier vor allem eine Riesenbreite von Patienten, die altersmäßig betroffen sein können, von 2 Monaten bis 71 Jahren, 20% scheinen das zu haben mit einer Covid-19-Infektion. Oftmals sind es sehr kranke Patienten, die dann auch entsprechend mit verschiedensten Medikamenten behandelt werden. Das heißt, ist diese Reaktion jetzt wirklich auf Covid-19 zurückzuführen oder ist es vielleicht eine Medikamentenreaktion? Großes Fragezeichen, wir wissen es nicht, es bleibt oft ungeklärt. Es ist im Regelfall selbstlimitierend, wir wissen alle, wie wir das behandeln müssen und es ist natürlich völlig unspezifisch. In der englischsprachigen Literatur sehr gerne verwendet das Wort Rash. Wir sind in der deutschsprachigen Literatur Gott sei Dank ein bisschen genauer im Regelfall und verwenden hier doch auch noch weitere deskriptive Varianten wie makulopapulös, vesikulär, mobiliform und so weiter. Ich habe Ihnen das hier nochmal aufgetragen. Die schwere Grade der Covid-19-Infektion und die entsprechenden Hautveränderungen, die wir hier als Exantheme wahrnehmen können. Und man sieht hier, dass vor allem bei diesen vesikulären, so bläschenartigen Exanthemen-Ausschlägen hier offensichtlich ein bisschen schwerere Erkrankungsverläufe sehen können als bei jenen, die jetzt ein makulopapulöses Exantheme aufweisen können. Auch das ist leider Gottes unspezifisch, das heißt, es hilft uns tatsächlich nicht, hier eine bessere Diagnostik oder Prognose auch machen zu können. Das heißt, wenn man das zusammenfasst, kann man zwei Gruppen bilden, wenn man so will, einmal eher so in die Vaskulopathie-Richtung und das andere eher in eine reaktive Form, wo Covid-19 wohl ein Trigger sein dürfte, vielleicht die eine oder andere immunologische Reaktion auch lostritt, die dann zu den Veränderungen, die wir an der Haut wahrnehmen, führen kann. Und da ist wohl eine Assoziation vorhanden, aber ist das Ganze für Covid-19 spezifisch, da muss man, glaube ich, sagen, das wird wohl nicht der Fall sein. Aus diesen Registerdaten wissen wir auch, wann die Hautveränderungen auftreten. Und wie Sie in diesen Zahlen sehr schön sehen können, Sie brauchen das nicht alles lesen, die meisten der Veränderungen treten zusammen mit anderen Allgemeinsymptomen auf oder erst nachdem bereits Allgemeinsymptome, die eine Covid-19-Infektion vermuten lassen, dann zeigt sich erst die Hautveränderung. Dass das vorab auftritt, ist eher die Ausnahme. Das heißt, hier können wir tatsächlich Frühdiagnostik nicht an der Haut betreiben. Das ist sehr unwahrscheinlich. Wenn man davon spricht, mit heiler Haut davonzukommen, dann dürfen wir natürlich auch verschiedene Kollateraleffekte nicht vergessen. Ja? Dermatologische Kollateraleffekte können sein, die verzögerte Diagnostik anderer Hauterkrankungen, die verzögerte Therapie. Wir wissen noch gar nicht, wie sich die verzögerte Therapie, die ja nachweislich besteht, sich vielleicht auch auf die Mortalität, wir denken an Hautkrebsveränderungen, ja? Wir wissen alle, Breslau-Tumordicke beim Melanom hat deutlich zugenommen in der Pandemiezeit. Die Leute gehen nicht zu den Fachmedizinern, bleiben lieber zu Hause und warten, weil sie Angst vor der Covid-19-Infektion haben. Das ist gar nicht verwunderlich. Wie sehr sich das jetzt auch auf die Mortalität dieser Patienten auswirken wird, das wissen wir noch gar nicht, aber es ist doch zu vermuten, dass wir hier auch Effekte sehen werden. Und wir haben hier einen Spezialisten für Pharmakotherapie sitzen und auch die Nebenwirkungen all dieser experimentellen Therapien, die wir jetzt zum Teil auch schon gehört haben. Im ersten habe ich hier mal ein bisschen was zusammengesucht und das berühmte Hydroxychloroquin, das ja am Anfang sehr propagiert wurde, hat eine Menge an verschiedensten Nebenwirkungen. Hier akute generalisierte exanthematische Pustulose steht hier für AGEP. Das sind schwere Arzneimittelreaktionen, genauso wie ein Stephen-Johnson-Syndrom oder toxische epithelialen Nekrolysen. Das sind Erkrankungen, schwere Arzneimittelnebenwirkungen, die mit einer hohen Mortalität einhergehen. Also wir haben hier auch vieles angestellt mit Medikamenten, ja, gegen besseres Wissen oder einfach auch aus Unwissenheit heraus und haben hier doch das eine oder andere tatsächlich auch iatrogen verursacht. Mit heiler Haut davonkommen heißt natürlich auch für unsere Gesundheitsberufe, für uns Veränderungen, die durch Schutzkleidungen entstanden sind, das sind die Ekzeme, die wir sehen durchs häufige Händewaschen, das sind die Veränderungen, durch die Masken entstehen. Ja? Das sind alles Bilder, die Sie schon mehrfach gesehen haben. Auch das ist ein Effekt von Covid-19 und Haut. Ein weiterer Fokus, der jetzt 2021 noch dazugekommen ist, wo wir 2020 eher jetzt mal Richtung Haut und Covid-19 geschaut haben, dann ist es heute vor allem auch die Impfreaktionen, die durchaus immer wieder mal angesprochen werden. Und hier gibt es eine ganze Reihe von Impfreaktionen und wenn man so mancher Publikation trauen will, dann sind die gar nicht mal so selten. Und hier wurde schon aufgeschlüsselt und es ist ein bisschen klein, leider Gottes, Sie können mir glauben, diese Anführungen hier im unteren Bereich der Abbildungen, das sind Veränderungen, wie Sie jetzt hier auch vorhin gesehen haben, im Zusammenhang einer Covid-19-Reaktion. Das zeigt nicht, dass jetzt die Impfung irgendeinen Zusammenhang mit Covid-19 hat, nein, ganz im Gegenteil, es zeigt einfach, wie unspezifisch diese Veränderungen sind und dass wir damit nicht Rückschlüsse ziehen können auf das eigentliche Pathogen. Die Impfreaktionen selbst sind im Regelfall selbstlimitiert, von kurzer Dauer brauchen eigentlich so gut wie nie und wenn, dann nur eine geringe symptomatische Therapie und abgesehen von Anaphylaxien sind sie auch keine Kontraindikation für weitere Impfungen. Ich denke, das ist ganz wichtig. Long-Covid der Haut, und ich komme jetzt dann schon langsam zum Ende meines Vortrags, ist ein großes Fragezeichen nach wie vor. Wie ich das letzte Mal gecheckt habe, hat es in etwa 10 Publikationen zu diesem Thema gegeben. Sie sehen hier eine Arbeit, vor kurzem publiziert, hier in Rot eingekranzelt, all jene Fälle, die unter diesen 234 Patienten als Long-Covid arbiträr nach einem Zeitraum von 60 Tagen definiert wurden. Hier sind Perniones offensichtlich ein bisschen häufiger. Wenn Sie dann in die Gruppe der bestätigten Fälle kommen, also wiederum, das sind einen ganzen Haufen Patienten, wo wir sagen, die Wahrscheinlichkeit einer Infektion ist hoch, aber bestätigt ist es nicht. Wenn Sie dann rein bei den bestätigten Fällen bleiben, dann sehen Sie in diesen knapp 100 Patienten 3 mit einer Long-Covid-Veränderung der Haut. Also ich denke, das ist ein im Grunde genommen vernachlässigbares Phänomen, wenn denn da überhaupt ein Zusammenhang besteht. Und schockierend wird es, wenn dann Publikationen wie diese zu finden sind, wo also Dermatological Long Covid on the toenail of a patient beschrieben wird, wo wo es sich ganz klar um eine Hämorrhagie, das kann jeder Dermatologe definieren und klar diagnostizieren, handelt. Also eine Hämorrhagie als ein Long-Covid-Phänomen zu beschreiben, das ist also wirklich nahezu kriminell in meinen Augen. Und das sind auch Publikationen, die offensichtlich hier durch einen Peer-Review-Prozess gegangen sind. Es ist mir völlig schleierhaft, wie so etwas passieren kann. Und die Wachsamkeit hier ist hier ganz klar gefragt. Wenn Sie sehen viele, viele Publikationen, die hier aufgrund auch des Drucks, wie wir vorhin gehört haben, der Reviewer, der Editoren gemacht wird. Ja. Und es gibt hier also die verschiedensten Dinge, die also jetzt mit Covid-19 und Hautveränderungen in Zusammenhang gebracht werden. Und wir müssen hier ganz, ganz vorsichtig sein und kritisch bleiben in der Begutachtung dieser Daten. Es hat hier auch aus Wien eine sehr schöne Arbeit gegeben. Harald Kittler hat das mal untersucht, zusammen mit seinem Team. Das ist der Peer-Review-Process für Covid-19-Publikationen, 16 Tage. Sie sehen schon, das Ganze ist schon mal deutlich kürzer als für andere Publikationen. 2800 Artikel haben überhaupt keinen Peer-Review-Process gehabt, das waren die Hälfte in diesem Beobachtungszeitraum. Und das sind die 5 Top-dermatologischen Journale, Review-Process 6 Tage. Ja? In dieser Zeit kann man keinen soliden Review machen. Das ist einfach zu kurz. Ja? Und da sieht man, wie hoch dieser Druck ist. Hier knapp 10% sind am Tag der Einreichung akzeptiert worden zur Publikation. Ja, also da müssen wir uns auch selbst ein bisschen am Bund nehmen und hier kritisch bleiben, denn das sind natürlich alles Zeichen des, wie es im Amerikanischen so schön heißt, FOMO, ne? Fear of Missing Out. Ich versäume etwas, ich bin nicht der Erste, der etwas publiziert, und das ist natürlich ein Riesenproblem hier in diesem Zusammenhang. Und ich darf schließen mit einem weiteren kleinen Suchbild. Bitte finden Sie die Covid-19-Infektion. Hier haben wir wieder so perniones-artige Veränderungen, ein bisschen purpurische Veränderungen, vielleicht targetoider, ein bisschen urtikariell das Ganze. Und hier sehen Sie retikuläre Veränderungen. Und Sie ahnen es alle, keine dieser Bilder hat mit einer Covid-Infektion irgendwas zu tun. Das sind alles Bilder von 2015. Also Sie sehen, die Ähnlichkeit ist verblüffend, natürlich, weil es tatsächlich zum großen Teil unspezifische Veränderungen sind, die uns keinen wesentlichen Hinweis auf die Covid-19-Infektion geben. Damit danke ich Ihnen ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich vielleicht noch über die eine oder andere Frage. Dankeschön.
Zwei große Dankeschön. Erstens für den tollen Vortrag und das zweite, ich glaube, wir haben 10 Minuten aufgeholt. Gibt es Fragen? Bitte. Nehmen Sie das Mikrofon oder gehen Sie zum Mikrofon.
Lieber Christian, vielen Dank für die schöne Präsentation und die gute Zusammenfassung. Wir haben uns ja letztes Jahr genau die gleiche Frage gestellt, ob das eben spezifisch ist oder nicht, die Hautausschläge, die da schon berichtet wurden, und haben dann Covid-Patienten verglichen mit Nicht-Covid-Infektionen, die auf der Infektiologie gelegen sind, und gesehen, dass da eben kein spezifischer Unterschied ist, und das haben wir Anfang des Jahres auch entsprechend publiziert. Also es scheint wirklich zu sein, dass das eben viele unspezifische Sachen auftreten, die man aber bei anderen Infektionen genauso sieht.
Ja, ich kann mich da nur ganz anschließen. Ja. Wir nennen das in der Klinik gern mal reaktiv. Also ich finde das ein bisschen einen schweren Begriff manchmal, ja, als Reaktion auf ein auslösendes Agens, aber dieses auslösende Agens kann eben viel sein. Ne? Also ich bin da ganz bei dir.
Wir haben ja SARS-CoV-2 jetzt, aber es gab ja vorher SARS-CoV-1 und es gab mehr, sonst gibt es andere Coronaviren. Machen die einen Ausschlag?
Gute Frage, muss ich gestehen, ist mir nicht bekannt, ich habe es aber auch nicht nachgeschaut. Ja. Ich denke, dass da auch der Fokus nicht darauf gerichtet war, weil diese, es waren ja sehr begrenzte Ausbrüche, ich weiß nicht, ob die Haut da im Fokus gestanden ist, ich denke mal eher,
dass hier auch
die respiratorischen Problematiken im Vordergrund gestanden
sind. Mehr könnte man noch untersuchen auf der saudi-arabischen Halbinsel.
Ein kleiner Kommentar, vielen Dank für den schönen Vortrag, ich war ja immer schon überzeugt, dass das keine Hautkrankheit ist. Aber ein kleiner Kommentar zu den dicker werdenden Melanomen. Jetzt ist ja die triviale Erklärung, die Leute gehen nicht und kommen dann später und die Melanome sind dicker. Aber die wesentlich wahrscheinlichere Erklärung ist, die Leute gehen nicht und die Überdiagnostik wird weniger. Das heißt, wir verlieren die Anzahl dieser dünnen In-situ-Melanome, die möglicherweise nicht relevant sind. Und da gibt es ein sehr schönes Editorial in English Journal of Medicine von vor ein paar Monaten, die schreiben, dass die Covid-Pandemie dazu geführt hat, dass das Muttermal-Screening reduziert worden ist. Und dann schreiben sie ein bisschen vielleicht provokant dazu, man soll es auch so lassen. Und das hat ein bisschen was für sich, nicht? Weil wir machen eine Melanom-Überdiagnostik, das ist, glaube ich, außer Zweifel. Und vielleicht kann die Pandemie ein bisschen helfen, das zu regulieren. Also das ist vielleicht eine gute Erklärung dafür, warum die Melanome dicker werden, weil wir die dünnen nicht mehr rausschneiden.
Ja, da hast du sicher recht, dass das ein Kofaktor ist, aber es ist ja auch so, dass wir diese Veränderungen oder diesen Trend ja nicht nur bei den Melanomen, sondern auch bei anderen Hauttumoren sehen. Und da ist es dann ein bisschen schwieriger zu sagen, ja, wir haben die ganzen dünnen einfach nicht mehr jetzt überdiagnostiziert, weil wir da das Problem tatsächlich nicht haben. Ne?
Sehr schöner Vortrag, danke für mich. Ich stimme natürlich vollkommen zu, die Haut ist nicht für die wesentliche Morbidität der Krankheit da. Ich stimme dann auch vollkommen zu, dass viele dieser Beobachtungen, die Sie gezeigt haben, völlig anekdotisch sind und ein Zusammenhang nicht herstellbar ist. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass manche der Manifestationen, wie Sie es auch gesagt haben, dass hier ein Zusammenhang besteht in der Pathogenese. Und ich finde, und gerade wir in Österreich, wir haben eine derartige Expertise hier in diesem Land. Ich finde, wir sollten die Haut mehr nützen, um drauf zu kommen, was pathogenetisch bei Covid passiert. Mit all den Technologien, die wir an Hautkliniken und Hautabteilungen haben, wir biopsieren manche dieser zu wenig. Wir sollten imstande sein, festzustellen, ob die Endothelzellen bei Covid-Toes mit dem Antikörper gegen Spike-Protein reagieren und all die anderen Fragen. Wir als Dermatologen sollten das machen. Und ich glaube, wir in Österreich hätten alle Voraussetzungen, es zu tun. Wie, finden Sie nicht auch?
Ja, wo muss ich unterschreiben? Ja, ja. Ja, also, ja, natürlich. Es ist, da laufen Sie bei mir natürlich auch von den Türen ein. Ja.
Ein Kommentar zum Kommentar von Franz. Danke, Christian, war toller Vortrag. Es wird ein Poster geben bei der ÖGTV, der Frage der Melanomdiagnostik im Jahr 2020, insbesondere während des ersten und des zweiten Lockdowns, nachgegangen ist. Natürlich ist im ersten Lockdown, es sind wesentlich weniger Melanome diagnostiziert worden, es ist signifikant weniger. Es sind dann mehr diagnostiziert worden, Juni, Juli, August. Allerdings nur im Juli tatsächlich mit signifikant dickerem Presslauf als im Jahr davor. Im zweiten Lockdown hat es überhaupt keine Veränderungen mehr gegeben zum Vorjahr. Da haben sie offensichtlich die Patienten nicht mehr um die Anweisungen oder die Anregungen der Regierung gekümmert. Eine Frage habe ich auch. Wie oft seht ihr als Impfreaktion bei Atopikern eine Verschlechterung deren Hautsituation im Zusammenhang mit der Impfung?
Immer wieder. Das ist gar nicht mal so selten, dass wir Verschlechterungen vorbestehender Hautveränderungen sehen. Das ist aber tatsächlich auch nicht genauer als eine Münze zu werfen, muss man auch ehrlicherweise sagen. Also ich habe da jetzt noch keinen soliden Zusammenhang gesehen. Wir haben ja ein sehr großes, steht sogar im Titel unserer Klinik, Allergologie, einen großen allergologischen Schwerpunkt bei uns. Und eine große Angst war jetzt auch im Zusammenhang mit den Impfungen die Allergien gegen PEG. Ne? Auch das ist eine wahnsinnige Rarität und auch da haben wir jetzt keinen Zusammenhang gesehen, dass das in irgendeiner Form vorbestehende Hauterkrankungen verändern könnte oder verschlechtern könnte.
Eine Frage noch aus dem Internet und dann vielleicht doch in die Mittagspause. Es ist auch publiziert, wie häufig sehen Sie Zoster nach der Impfung?
Mir ist kein wesentlicher Anstieg aufgefallen. Es gibt eine schöne Arbeit von Alexander Zink von unserer Klinik, der ganz ähnliche Technik verwendet hat, nämlich über Google Trends und entsprechenden Hospitalisierungs- bzw. Diagnoseraten. Und da gibt es einen ganz klaren Zusammenhang mit Temperaturschwankungen. Das ist etwas, was vielleicht der eine oder andere schon mal bemerkt hat, dass es immer so 3 bis 5 Tage nach einem Temperaturdrop einen signifikanten Anstieg von Zostererkrankungen gibt. Den kenne ich, den Zusammenhang mit einer Covid-19-Impfung kenne ich nicht.
Na, es ist schon als eine echte Nebenwirkung publiziert und ich habe zum Beispiel eine Patientin, die hat wirklich nach jedem mRNA-Impfstoff ihren Zoster gekriegt. Immer an derselben Stelle. Jetzt haben wir einfach im Vorfeld schon angefangen mit der Prophylaxe.
Ja. Das wird der Herr Simplex gewesen sein. Ja.
Das ist ja auch so ein Klassiker der Impfnebenwirkung. Ne? Das hat man mit der Thrombose auch erlebt. Ich habe selber mal ausgerechnet, ne? Ich hätte es publizieren können, wenn nach einer Impfung, die massenhaft gemacht wird, keine Thrombose auftritt, dann schützt die Impfung vor Thrombose. Und wenn Und wenn, weil die Thrombose einfach so häufig ist, und mit Zoster ist auch so, ne? Wenn nach der Impfung kein Zoster auftritt, ne? Dann schützt die Impfung vor Zoster, weil der Zoster einfach so häufig ist, dass er, wenn man 100.000 Leute impft, nach der Impfung auftreten muss. Und bei der Beinvenenthrombose kann man sich ganz einfach ausrechnen. Das sind die Inzidenzen bekannter Beinvenenthrombose. Man weiß, wie viele in der Woche sozusagen in Österreich auftreten, ne? Wie viele in der Woche geimpft werden. Da weiß man, wie häufig muss es mit der Impfung zeitlich zusammen auftreten. Und die Zahlen, die dann herausgekommen sind, waren genau richtig. Und ich wette, dass es beim Zoster auch so ist. Das kann ich noch nicht beweisen, aber ich wette es. Das ist die Frage der Assoziation während Kausalität. Und wir wissen ja so viele Nebenwirkungen in den Studien, Arzneimittelstudien, die so häufig auftreten wie Placebo und trotzdem in die Fachinformation gelangen. Ne? Und so ähnlich ist es hier sicher auch.
Ich möchte aber auch noch was dazu sagen, weil ich mich mit der Literatur sehr intensiv beschäftigt habe diesbezüglich und da gibt es zwei zugehörige Studien, beide aus Israel, jeweils mit hunderttausenden Patienten und die eine findet überhaupt keinen Zusammenhang zum Zoster-Impfstoff und die andere eine minimale Risikoerhöhung. Also COVID. Es scheint nicht, Covid-Erhöhung, also es gibt offensichtlich nicht wirklich ein massives Signal in Richtung Reaktivierung.
Gut, vielen Dank für die Klarstellung, die heftige Diskussion hin. Und jetzt gibt es eine Belobigung, im Erdgeschoss ein Buffet, Mittagsbuffet.